Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein und ich wünsche Ihnen frohe Ostern. Kuratoren, die kümmern sich. Das sind die Leute, die professionellen Bewahrer im Museum, die Ausstellungen planen, das Archiv erforschen, pflegen, digitalisieren, den Bestand im Auge haben, restaurieren, die ganze Sammlung im Blick haben und sie aufbauen. Und manchmal sind sie auch nur für bestimmte Epochen oder Gattungen in großen Häusern zuständig. Manchmal sind Kuratoren aber auch museale Kindermädchen und für alles da. Oft sind sie aber im Hintergrund namentlich kaum bekannt. Das Kunstforum Hermann Stenner in Bielefeld zeigt nun eine Ausstellung, die das Werk eines Museumsdirektors und Kurators ins Zentrum stellt und dessen Entdeckung präsentiert. Und der heißt Gustav Friesen, lebte von 1912 bis 1960. Ein Fall für meine Kollegin, die Kunstkritikerin Christiane Vielhaber. Klären Sie uns auf, Frau Vielhaber, wer war Gustav Friesen? Warum sprechen wir jetzt über ihn?
Er war der große Macheologe, das hat er selber von sich gesagt. Er hat Macke entdeckt und zwar nicht als Nachfolger des Blauen Reiter, wie man bis dahin immer geglaubt hat, sondern er hat über das Ehepaar Sonja und Robert Delaunay die Fühler ausgestreckt nach Paris und hat gesehen, dass da eigentlich die Wurzeln für Macke liegen und hat dann Macke entdeckt für eine Kunstmoderne, die eben aus Frankreich kam und die den Kubismus und die Farbe und die Kontraste in den Mittelpunkt stellte und nicht das, was wir eigentlich als Expressionismus und Macke bezeichnen.
Wann hat er das getan?
Das hat er erst in den Jahren getan, als er aus Oldenburg kam nach Bielefeld. Das war in den 50er Jahren. Er hat in den 30er Jahren studiert und das darf man auch sagen. Er war NSDAP-Mitglied, das mussten wohl viele sein damals in Oldenburg. Er hat auch ein, ich will nicht sagen, strammes Heimatkunstprogramm gemacht am Oldenburger Kunstverein oder am Museum. Aber dann kam er eben nach Bielefeld und hat da die Weichen gelegt, eigentlich für das, was wir heute an Bielefeld schätzen, nämlich die Kunsthalle, deren Vorläufer er geleitet hat und auch den Neubau eigentlich ihn ja angeschoben hat. Und in der Zeit hat er eben auch gesagt, so, wir müssen keine Heimatkunst mehr machen, was er schon in Oldenburg gesagt hat, sondern Kunst ist international. Das ist natürlich auch die Zeit, die 50er Jahre, die Zeit der Documenta, ja, der ersten Documenta. Das ist die Zeit, wo auch die deutschen Kuratoren geguckt haben, was war eigentlich außerhalb, was müssen wir tun. Er sprach selber von Wiedergutmachung an der Kunst und an den Künstlern.
Ja, zwei wichtige Stichworte, die Sie genannt haben. Ich habe auch kurz darüber nachgedacht bei der Vorbereitung auf unser Gespräch. Mir ist aufgefallen, dass es ja Ausstellungen über Ausstellungsmacher schon gab, wie 2018 in Düsseldorf über den Documenta-5-Macher Harald Seemann. Berühmt war der belgische Kurator Jan Hut. Andere wie Kunsthistoriker Walter Käsbach legten vor 100 Jahren den Grundstein für das Museum Mönchengladbach. Was will ich damit sagen? Ich glaube, wir interessieren uns im Moment für die Gründerfiguren von Kunstausstellungen, auch in der frühen Bundesrepublik. Rührt da das Interesse her? Was meinen Sie?
In diesem Fall eher nicht. Diese Ausstellung findet statt im Hermann Stenner Forum. Und wenn man sagt, er war ein Macheologe, er hat auch Hermann Stenner entdeckt, der wie Macke im Ersten Weltkrieg sich freiwillig gemeldet hat und ganz früh gefallen ist. Hermann Stenner war 4 Jahre jünger als Macke und hat mit 23 Jahren schon ein Spätwerk gehabt und er hat sich um das Werkverzeichnis gekümmert. Insofern spielt Hermann Stenner in dieser Ausstellung auch eine große Rolle. Sie merken nicht unbedingt die Handschrift eines Kurators, sondern sie merken, was der wollte. Der ist dann zu Sonja Delaunay gefahren und dann hat sie gesagt, hier, das ist ein junger Kollege, Pierre Soulages. Und ich habe an diesem Wochenende noch die Ergebnisse geguckt von Auktionen. Pierre Soulages kostet heute, ich weiß nicht, 800.000, über 1 Million. Und damals hat er Pierre Soulages in den 50er Jahren gekauft oder hat Baumeister als ersten Abstrakten überhaupt gekauft für die spätere Bielefelder Kunsthalle.
Sie haben jetzt mehrfach die Namen Delaunay genannt, das Künstlerehepaar, die sogenannten Orphisten, enorm farbintensiv expressionistische Malerei. War das so das Zentrum seines Interesses, die Expressionisten? Sie haben jetzt mehrfach den Namen August Macke auch genannt.
Ja, ich würde sagen, dass man in dieser Ausstellung jetzt Macke sieht, dass man den er kaum gekauft hat. Er hat Macke nur früh in Oldenburg gezeigt, dass man vieles aus Privatbesitz geholt hat. Da sieht man, der hatte schon eine Lust an der Farbe. Und das Lustige ist eigentlich, die erste Abteilung ist er, der künstlerisch sehr begabt war, der sich immer selbst auch gezeichnet hat und immer mit Zigaretten. Und dann ist es so traurig, dass er mit 48 an Lungenkrebs stirbt. Sie sehen ihn wirklich auf den Fotos mit Zigarette, mit den Künstlern mit Zigarette. Sie sehen ihn, wie er seinen Eltern so ein Bildchen malt. Er liegt im Bett mit Zigarette. Ja, das ist traurig. Und man ahnt jetzt vielleicht, was aus ihm hätte werden können, als Visionär.
Der Künstlerkurator Gustav Friesen im Kunstforum Hermann Stenner in Bielefeld zu sehen. Christiane Vielhaber über diese Ausstellung und diesen Kurator. Wir wechseln zur Bühne in schwierigen Zeiten. Das russische Ultimatum ist verstrichen. Die ukrainischen Truppen in Mariupol haben dem Ministerpräsidenten des Landes zufolge nicht kapituliert heute Mittag. Das sagt jedenfalls Denis Schmierhal in einem Interview mit dem Sender ABC. Gleichzeitig findet, ja man muss schon sagen, das Unmögliche statt, nämlich Kunst und Kultur. Mit Beginn des Krieges, da wurden alle Kultureinrichtungen geschlossen, natürlich auch Theater. Mehrere unter ihnen haben ihre Räume dann für ehrenamtliche, freiwillige Arbeit bereitgestellt. So helfen sie Flüchtlingen oder Streitkräften ihres Landes. Im westlichen Landesteil der Ukraine, wo es etwas entspannter ist, gab es Vorstellungen und Aufführungen im Bunker. Vereinzelt also gibt es Theater im Krieg. So in Lviv, in Ivano-Frankivsk oder sogar in Kiew. Das Lesya Ukrainka-Theater hat aus seinem Namen Theater für russisches Drama das Wort Russisch entfernt. Berichtet Ivan Gajwanowitsch.
Samstag, 9. April. Eine Theateraufführung schildert die Geschichte dreier Liebesbeziehungen der großen ukrainischen Schriftstellerin des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die vor allem unter ihrem Pseudonym bekannt ist, als Lesya Ukrainka. Das Theater, das ihren Namen trägt, ist das erste, das in Kiew jetzt wieder öffnet. Kyrylo Kaschlikow, der Geschäftsführer und Regisseur, sagt, das Theater wolle einfach das machen, was es könne, die menschlichen Seelen heilen.
Das ist unser Schützengraben. Dies ist für uns eine Möglichkeit, die Leute zu unterstützen, die Kiew nicht verlassen haben. Es gibt sehr viele von ihnen. Die Menschen in Kiew haben diese Prüfung mit Würde bestanden, gefasst, mit Respekt und Aufmerksamkeit füreinander.
Die russische Invasion prägt auch den Theaterabend. Die Aufführung fängt mit einer Schweigeminute für die im Krieg Gefallenen und Getöteten an. Dann folgt eine Ansage mit der Anweisung, wie im Fall eines Fliegeralarms der Bombenschutzbunker zu erreichen ist. Aus Sicherheitsgründen werden die Stücke momentan nur auf einer kleinen Bühne gespielt. Zwei Drittel der Eintrittsgelder gehen an die ukrainischen Streitkräfte und humanitäre Aktionen. So ein ehrenamtliches Engagement gibt es an vielen Theatern in der Ukraine. In Drohobytsch, in der Region Lviv zum Beispiel, kochen alle Mitarbeiter des örtlichen Theaters an drei Tagen in der Woche für Flüchtlinge und arbeiten dann vier Tage als Schauspieler. Das Theater von Ivano-Frankivsk, einer Stadt in der Westukraine, beteiligt sich an humanitären Aktivitäten und ist in der Hilfe für die Armee engagiert. Gleichzeitig hat es als erstes Theater in der Ukraine die Aufführungen wieder aufgenommen. Schon seit Anfang März für die Binnenflüchtlinge in einem Luftschutzbunker und seit Anfang April auf der großen Bühne. Rostislav Derschipilski, künstlerischer Leiter des Theaters, gibt sich bewusst unbescheiden.
Talent ist eine universelle Eigenschaft. Und es scheint mir, unser Theater heute, die Schauspieler unseres Theaters, das sind in gewisser Weise universelle Kämpfer, die alles können.
Gezeigt werden sowohl traditionelle als auch experimentelle Aufführungen, wie zum Beispiel ein Stück, das zur Hälfte in den Räumen eines Werks gespielt wird und zur Hälfte im Theaterkeller. Tschechows drei Schwestern werden aus dem Repertoire gestrichen. In einer Situation, in der Russland einen Völkermord an den Ukrainern begehe, müsse man alles Russische zurückweisen, so Rostislav Derschipilski. Im Repertoire vom Lesya Ukrainka Theater in Kiew finden sich ebenfalls Werke von Tschechow, von Tolstoi, von Fjodor Dostojewski, Alexander Ostrowski und zeitgenössischer russischer Autoren. Das Theater selbst trug bis vor kurzem den Namen Theater für russisches Drama. Nachdem die russische Invasion begann, hat die Belegschaft einstimmig entschieden, diese Worte im Namen zu streichen. Kyrylo Kaschlikow erläutert.
Das ist keine Entscheidung, ich kann dieses Wort hier nicht verwenden. Das ist eine Reaktion, würde ich sagen. Es ist eine Reaktion auf den Schmerz, den wir erlebt haben.
Die Frage, ob und wie sich die russische Aggression auf das Repertoire auswirkt, kann Kaschlikow allerdings nicht beantworten. Er wisse es nicht und denke jetzt nicht darüber nach, denn es gehe im Moment um die Existenz des Landes.
Wenn wir durchhalten und siegen, wird es eine etwas andere Nation sein, da bin ich mir sicher. Und das Theater von Lesya Ukrainka wird seinen Klang in dem Land finden, das nach dem Krieg entsteht.
Ein Beitrag von Ivan Gajwanowitsch. Nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, da sprach Bundeskanzler Olaf Scholz von einer Zeitenwende. Und das haben wir uns zum Anlass genommen, darüber in Kultur heute zu sprechen, in einer Serie. Und Fragen, stehen unsere Werte, unsere Ordnung nach dem 24. Februar auf dem Prüfstand? Inwiefern hat sich die Wertegemeinschaft des Westens, die sich nach 1945 herausgebildet hat, verändert? Wie hat die Ausdehnung von EU und NATO bis ans Schwarze Meer nach Rumänien nach dem Fall der Mauer diese Werte vielleicht exportiert? Und wo stoßen sie vor neue Mauern? Darüber habe ich mit dem Historiker Heinrich August Winkler gesprochen, einer der ganz wichtigen Zeithistoriker, der eine mehrbändige Geschichte des Westens vorgelegt hat, über die Weimarer Republik und über das moderne Deutschland. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor 70 Jahren, da sprach er 2015 im Deutschen Bundestag. Ihn habe ich gefragt, der liberale Rechtsstaat mit seinen Werten ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein kulturelles Produkt der Geschichte. Ist der Prozess der Säkularisierung, der Gewaltenteilung, der Individualisierung, Verrechtlichung, der Verfassung, des Internationalismus, des Pluralismus vielleicht gerade am Ende?
Das denke ich nicht. Nicht die westlichen Werte befinden sich in der Krise, sondern das Vermögen des Westens, seine Werte in der nicht-westlichen Welt durchzusetzen. Das allerdings ist ein sehr altes Problem, denn die sogenannten westlichen Werte, die sind im späten 18. Jahrhundert in den sogenannten atlantischen Revolutionen, der amerikanischen und der französischen Revolution erstmals formuliert worden, haben aber eine sehr, sehr lange Vorgeschichte, die zurückreicht in die Antike, die Zeit des frühen Christentums und des Mittelalters. Nur dort, wo sich im Mittelalter eine Ausdifferenzierung von geistlicher und weltlicher Macht entwickelt hat, in Gestalt damals des sogenannten Investiturstreits. Nur da hat der Prozess der Säkularisierung und der Emanzipation des Individuums überhaupt stattfinden können. Nur dort, wo es eine Tradition der Gewaltenteilung gab, der Trennung von geistlicher und weltlicher Gewalt, von fürstlicher und ständischer Gewalt und schließlich im Sinne der modernen Gewaltenteilung von gesetzgebender, ausführender und rechtsprechender Gewalt. Nur in diesem Okzident, in diesem lateinischen Europa, dem Europa der Westkirche, hat sich dieser gesamte Prozess entfalten können, der dann im späten 18. Jahrhundert seine Höchstentwicklung findet in Gestalt der Proklamation der allgemeinen unveräußerlichen Menschenrechte, der Herrschaft des Rechts, der Volkssouveränität und der repräsentativen Demokratie. Und auch im alten Westen hat es dann sehr, sehr lange gedauert, bis sich diese Werte durchgesetzt haben. Gut 200 Jahre. Man könnte sagen, von 1789 bis 1989, von der französischen Revolution bis zu den friedlichen Revolutionen in Ostmitteleuropa.
Nun sehen wir aber, Professor Winkler, dass das gegenwärtig von Teilen der europäischen Regierung mit Füßen getreten wird. Demokratie gibt es auch ohne Freiheit, das sehen wir in Ungarn etwa oder in Teilen von Polen. Wir sehen ein imperialistisch autoritär auftretendes Russland. Meine Frage, das Projekt der EU als ein Integrations- oder ein Befriedungsprojekt, sagen wir mal, von den autoritären Diktaturen oder Griechenland, Spanien, Portugal bis zum postsowjetischen Rumänien. Ist das vielleicht an ein Ende gekommen? Oder Sie entschuldigen, wenn ich einen Ihrer Buchtitel, wichtiges Buch zitiere, ist der lange Weg nach Westen vielleicht an ein Ende gekommen?
Der lange Weg nach Westen ist in vielen Ländern, die sich 1989 dem Westen, der politischen Kultur des Westens geöffnet haben, noch nicht zu Ende gekommen, auch in Deutschland noch nicht angesichts der sehr ungleichzeitigen Entwicklung Deutschlands nach 1945. Deutschland, das sich lange gegen bestimmte westliche Werte zur Wehr gesetzt hat, gegen die Idee der allgemeinen gleichen Menschenrechte, der Demokratie, der Volkssouveränität. Auch in Deutschland ist nur in einem Teil des ehemaligen Reiches, im westlichen Teil, in der Bundesrepublik, die Öffnung gegenüber der politischen Kultur des Westens nach 1945 erfolgt. Im Osten konnte das gar nicht der Fall sein, weil die Besatzungsmacht eine nicht westliche, eine diktatorische Macht war, die Sowjetunion. Und das ist eine alte Spannung, eine alte Spaltung in der europäischen Geschichte, die ich schon kurz angedeutet habe, zwischen dem Bereich der Westkirche, wo diese Emanzipations- und Säkularisierungsprozesse der Neuzeit stattfinden konnten, und dem Bereich des östlichen, byzantinisch-orthodox geprägten Europa, wo die geistliche Gewalt immer in enger Verbindung mit der weltlichen Macht blieb, der Oberherr der orthodoxen Kirche immer dem Zaren unterworfen war. Die ganze Entfaltung in Richtung Säkularisierung und Individualisierung, Liberalismus und Pluralismus, die hat dort nicht stattgefunden. Und auch in manchen der Gebiete am östlichen Rand des alten Okzidents ist die Tradition der parlamentarischen Demokratie zum Beispiel erst sehr spät entdeckt worden. In der Zwischenkriegszeit blieben die parlamentarischen Demokratien in Ostmitteleuropa eine Episode. Die Tschechoslowakei war das einzige Land, das am Ende der Zwischenkriegszeit, also in der Zeit des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs, noch eine Demokratie war. Das alles muss man bedenken. Dieses Europa war nie eine Wertegemeinschaft. Das Europa im geografischen Sinn war immer ein gespaltener Kontinent.
Heinrich August Winkler, Sie haben kürzlich in der Zeit einen ganzheitlichen Beitrag geschrieben, der sinngemäß verkürzt vielleicht lauten könnte: Das moderne Gift, das uns gegenwärtig entgegensteht, ist der Ultranationalismus. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, auch eine Art Neoimperialismus oder Neo-Cäsarismus. Würden Sie zustimmen?
Putin hat kaum die Züge eines Cäsars, jedenfalls was seine persönliche Ausstrahlungskraft angeht, nicht. Aber innerhalb Russlands verfügt er dank der Monopolisierung des staatlichen Propagandaapparats über einen immensen Einfluss. Insofern könnte man schon von einer bonapartistischen Entwicklung sprechen, zumal das Militär in hohem Maße zum entscheidenden Machtinstrument Putin geworden ist, neben dem Sicherheitsapparat, dem KGB der alten Sowjetunion, dem Putin selbst entstammt.
Wir haben 70 Jahre nach Kriegsende aber ein entwickeltes, modernes Völkerrecht. Wir haben einen bewundernswerten Selbstbestimmungswunsch der Nationen und Völker. Wir haben Teilstaatenwünsche. Ist das nicht doch ein Stück weit auch Anlass für Hoffnung, wenn auch schon die Wertegemeinschaft des Westens nicht so exportstark ist, wie wir vielleicht erhofft haben? Aber der Freiheitswillen der Völker ist doch enorm, oder?
Ich stimme Ihnen zu. Wir erleben ja immer wieder, ob in Hongkong oder in Weißrussland, in Belarus, die Völker, die sich auflehnen gegen eine autoritäre Ordnung, die Freiheit und individuelle Rechte für sich fordern, auch wenn sie niedergeworfen werden, die Ausstrahlungskraft der westlichen Werte, die ist nach wie vor stark. Der Westen bedroht sich allerdings auch selber dadurch, dass er sich allzu oft nicht an seine Werte gehalten hat. Die Geschichte des Westens ist immer auch eine Geschichte der Verstöße gegen die westlichen Werte. Von Anfang an, als die Menschenrechte erstmals in Amerika proklamiert werden. Da sind die britischen Kolonien, jedenfalls der südliche Teil der britischen Kolonien in Nordamerika, Sklavenhalterkolonien. Einige der Väter der Menschenrechte und der Unabhängigkeitserklärung der USA sind Sklavenhalter. Imperialismus, Kolonialismus, das alles steht auf der Sollseite der westlichen Geschichte. Und wenn man Beispiele für westliche Völkerrechtsbrüche nennen will, dann wird man nicht übersehen dürfen, dass der Irakkrieg von 2003 ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg war. Es war kein Eroberungskrieg, wie ihn Putin gegen die Ukraine führt. Aber der Westen hat immer auch die Geschichte seiner eigenen Verstöße zu bewältigen. Und das, was den Westen positiv auszeichnet, ist, dass er zur Selbstkorrektur fähig ist. Selbstkritik und Selbstkorrektur, das sind Teile und Voraussetzungen jenes großen Lernprozesses, der den Westen eben auch auszeichnet. Auf die Menschenrechte konnten sich immer auch diejenigen berufen, die von ihnen ausgesperrt blieben, von den amerikanischen Ureinwohnern und den aus Afrika zwangsimportierten Sklaven bis zu den Arbeitern, denen wesentliche Rechte vorenthalten wurden. Oder die Frauen konnten sich auf die allgemeinen Menschenrechte berufen, weil ihnen wesentliche Bürgerrechte vorenthalten blieben. Das macht die Dynamik des Westens und letztlich seine Stärke aus.
Sagt Heinrich August Winkler über Strahlkraft westlicher Werte und deren Ablehnung in unserer Serie Zeitenwende. Der Krieg in der Ukraine beeinflusst auch europäische Filmfestivals. Dazu zählt, dass russische Filme teils boykottiert werden. In vielen osteuropäischen Ländern laden Kuratoren keine Filme russischer Regisseure ein, im Westen hingegen schon. Der Bann trifft inzwischen auch Filme, die nicht von Russen gedreht wurden, aber in Russland spielen. Im steirischen Graz, da gibt es ein Filmfestival, das von solchen Boykotten nichts wissen will. Filme über Russland und die Ukraine, vor Kriegsbeginn fertiggestellt, laufen im gleichen Programm. Christian Berndt über Festivalfilme in Kriegszeiten.
Ein Gottesdienst in Jutanovka. In Schwarz-Weiß gedreht, zeigt der so schöne wie lakonische Dokumentarfilm Krai das Leben in einem russischen Dorf, in dem die Jungen über Revolution diskutieren, zugleich aber in einer Art melancholischem Stillstand gefangen sind. Krai lief kürzlich auf der Diagonale, dem Festival des österreichischen Films in Graz. Einen Film, der in Russland spielt oder von einem Russen gedreht wurde, aus dem Programm zu nehmen, wie andernorts geschehen, wäre Co-Intendant Peter Scharnhuber nicht in den Sinn gekommen.
Ich halte es wirklich für eine wahnsinnig falsche Entscheidung, dass Filme ausgeladen werden von Filmschaffenden, die sich der Opposition nahe fühlen, die in Russland mittlerweile persona non grata sind, nun in Europa geächtet werden und dann irgendwo dazwischen hängen. Das halte ich für eine tatsächlich falsche Entscheidung.
Die Filme sollen für sich selbst sprechen, meint Scharnhuber. Aber natürlich sieht man einen Film wie Krai nach Kriegsausbruch anders. Das geht auch dem Regisseur des Films, Alexei Lapin, so.
Ich sehe es natürlich anders. Ich sehe es sehr, sehr nostalgischer jetzt.
Lapin kennt sich aus in Jutanovka. Er war dort seit Kindheit oft bei seinen Verwandten zu Besuch. Geboren ist Lapin zwar in Russland, aber er ist in der Ukraine aufgewachsen, hat in Rom Abitur gemacht, ist italienischer Staatsbürger und lebt in Wien. Trotzdem erwartet auch er, dass sein Film in Zukunft nicht mehr auf Festivals eingeladen wird.
Ich habe von einem Kollegen vor 2 Tagen gehört, er ist ein Moldauer. Er hat einen Film über Russland gemacht, natürlich kritisch, kann man so sagen. Aber sein Agent hat gesagt, er kann den Film in eine Schublade mindestens ein Jahr stecken, weil kein Programmer wird das programmieren.
Am Tag des russischen Angriffs war Lapin in Jutanovka. Frühmorgens hat ihn sein Cousin geweckt.
Ist er reingelaufen in mein Zimmer und geschrien, Krieg, Krieg. Wir haben Explosionen gehört auf anderer Seite der Grenze.
Anfangs war der Schock groß in Jutanovka, aber auch dort, meint Lapin, wirkt die Staatspropaganda, obwohl das Dorf nahe der Ukraine liegt und es enge Kontakte zum Nachbarland gibt, bis heute.
Es gibt tausende Geschichten, wo Ukrainer rufen russische Brüder, Schwester, Familien und sie können nicht kommunizieren, weil eine Seite sagt, nein, das sind nicht die russischen Soldaten, die euch bombardieren, das ist die Ukrainer selbst und die Ukrainer sitzen im Bunker.
Der Film Krai wirkt zwar wie aus einer anderen Zeit, aber er sagt auch viel über eine Gesellschaft aus, in der man damit beschäftigt ist, den Alltag zu bewältigen und sich apathisch von der Politik fernhält. Lapins regimekritische Freunde in Moskau dagegen haben zum Teil im Gefängnis gesessen. Wer von ihnen es sich leisten kann, ist inzwischen im Ausland. Die Freunde des ukrainischen, in Wien lebenden Regisseurs Juri Rechinski haben größere Sorgen.
An absolute majority of everybody I know and was connected to and care about.
Die absolute Mehrheit seiner Bekannten in der Ukraine ist jetzt in Lebensgefahr. Auch Rechinski ist mit einem Dokumentarfilm auf der Diagonale vertreten, der von der Zeit scheinbar überholt worden ist. Signs of War erzählt vom Krieg in der Ostukraine 2014. Rechinski lässt den französischen Pressefotografen Pierre Krom ausführlich zu Wort kommen, der den Krieg fotografisch und filmisch dokumentierte. Rechinski erscheinen die Bilder jetzt sehr weit weg.
But now what is very strange is it all feels like peanuts.
Was man im Film sieht, meint Rechinski, fühlt sich jetzt nichtig an. Denn heute seien Tod und Zerstörung in der Ukraine unvergleichlich höher. Aber eingebüßt hat Signs of War an Aktualität nichts. Man sieht, wie der jetzige Angriffskrieg schon damals propagandistisch vorbereitet wurde. Wie viele andere ukrainische Regisseure will Rechinski jetzt nur noch Filme über den Krieg drehen. Zwischen russischen Filmemachern und Russland als Aggressor zu unterscheiden, fällt ihm zunehmend schwer. Vielleicht tragen Filmemacher Verantwortung für das, was in ihrem Land passiert, meint Rechinski. Die Frage, ob man russische Filme oder auch Filme mit russischer Thematik boykottiert, kann er nicht mit einem Ja oder Nein beantworten.
I don't know who says Putin is bad, but Russians are good and they have nothing to do with it. Maybe here I would be careful.
Zu sagen, Putin allein sei schuld und die Russen komplett unschuldig, ist Rechinski zu einfach. Die zunehmende Brutalität des Krieges lässt viele Gewissheiten schwinden. Trennen lassen sich Filmkunst und Krieg jedenfalls nicht mehr. Und russische Filme aus der Vorkriegszeit schaut man jetzt unweigerlich anders.
Christian Berndt war das. Es fehlen die Kulturmeldungen. Lina Fuhrmann hat sie.
Der Kölner Dom und die Pariser Notre Dame. Sie sind zwei der wohl bekanntesten Kirchengebäude in Deutschland und Frankreich. Nach dem Großbrand, der die französische Kathedrale vor 3 Jahren zerstörte, will man sich in Köln nun aktiv an deren Wiederaufbau beteiligen. Dazu ist geplant, einen Teil der Fenster hierzulande restaurieren zu lassen. Finanziert werden soll dies mit in Deutschland gesammeltem Geld für den Wiederaufbau. Das sagte die frühere Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner in einem Interview mit dem Domradio. Am Freitag hatte Präsident Emmanuel Macron die Kathedrale zum 3. Jahrestag des Brandes besucht. Die Wiedereröffnung der Innenräume ist für 2024 geplant. Tod und Auferstehung, das sind 2 zentrale Themen der Osterfeierlichkeiten weltweit. Um selbstbestimmtes Sterben geht es auch morgen früh im Deutschlandfunk.
Die meisten Patienten mit einer nicht oder kaum therapierbaren Erkrankung fragen, wie lange bleibt es mir, wie viel Zeit habe ich noch? Und eine wahrhaftige Antwort eines Arztes wäre es, ich weiß es nicht, es werden nicht 20 Jahre werden, es werden nicht viele Jahre sein, aber genau kann ich nicht wissen. Das Eingestehen, dass man bestimmte Antworten nicht genau geben kann, ist schon eine Form der wahrhaftigen Antwort und auch eine Manifestation der Demut.
Morgen früh mehr zu dem Thema Sterbehilfe in der Sendung Information und Musik mit der Medizinethikerin Maria Carla Gadebusch-Bondio. Für die einen sind Briefmarken nützliche kleine Gebrauchsobjekte, für die anderen wiederum gelten sie als teure Sammlerstücke. Und in der Ukraine wird eine Briefmarke aktuell zum Symbol für den Widerstand. Sie zeigt einen ukrainischen Soldaten, der dem russischen Kriegsschiff Moskwa den Mittelfinger entgegenhält. Ursprünglich bezog sich das Motiv auf einen Vorfall zu Anfang des Krieges, als Grenzschützer einem russischen Schiff vulgär verächtliche Floskeln entgegenriefen. Nachdem das Kriegsschiff Moskwa dann tatsächlich am Donnerstag sank, standen Hunderte am Kiewer Hauptpostamt Schlange, um ein Exemplar der kürzlich erschienenen Briefmarke zu ergattern. Schnell war sie ausverkauft. Auch Vertreter der ukrainischen Politik zitierten sie auf Social Media. So twitterte etwa der Verteidigungsminister Oleksiy Reznikow ein Video, in dem der Untergang der Moskwa gemeinsam mit dem spöttischen Briefmarkenmotiv zu sehen ist. Untermalt wird es musikalisch durch den Scorpions-Song Wind of Change und den Text Folgt der Moskwa oder seid schlau und geht nach Hause.
Kulturmeldungen waren das mit Lina Fuhrmann am Ende dieser Ostersonntag-Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler verabschiedet sich, auch im Namen der Kollegen, die an dieser Sendung mitgewirkt haben, in Regie, Redaktion und Technik. Sie können die Beiträge nachhören, unkompliziert auf unserer DLF-App an der Audiothek. Gleich die Informationen am Abend wie gewohnt, ein Thema dort, die Diskussion um die Ostermärsche und natürlich auch die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg. Ihnen ein schönes Osterwochenende.